Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Eine Chatgruppe von Polizistinnen und Polizisten, in der Fotos und Nachrichten verschickt werden, die auf rechtsextreme oder rassistische Gesinnung hindeuten. Auf der einen Seite kann man sagen, solche Gesinnung, die gibt es ja überall in unserer Gesellschaft. Allerdings, gerade bei der Polizei, die unsere Verfassung verteidigen soll, wiegt sowas besonders schwer, auch wenn die allermeisten Beamtinnen und Beamten nicht so drauf sind. Brauchen wir vielleicht nicht gerade deshalb eine Studie über Rassismus in der Polizei? Vielleicht auch, um diese allermeisten vom Generalverdacht zu befreien? Und fragt man dann in so einer Studie einfach nach in den Polizei? Oder wie geht das?
An solche Fragen, dass man nicht rassistisch ist, werden sie nie rankommen, weil wir den Leuten ja nicht in den Kopf hineinschauen können oder ins Herz. Das heißt, man muss andere Fragen stellen, zum Beispiel, welche Handlungsstrategien sind für dich erfolgreich? Wann bist du zufrieden mit deiner Arbeit?
Wir sprechen drüber hier im Podcast zum Deutschlandfunk Nova Update am Ende der Woche. Außerdem Thema Misophonie, der Hass auf bestimmte Geräusche oder eine kleine Geräuschtoleranz gegenüber bestimmter Geräusche. Dazu gab es einen Ig-Nobelpreis, also diese Preise für außergewöhnliche oder verrückte Forschungen. Hört ihr gleich mehr hier. Ja, wir hoffen, euch stören die Geräusche dann nicht allzu sehr. Und wir wollen uns heute Abend dem Heimvorteil bei Spielen in der Fußball-Bundesliga widmen. Dazu wurde bereits viel geforscht und ja, es gibt ihn wirklich, den Heimvorteil. Und gerade jetzt, wo wir wegen der Pandemie demnächst mal ein Spiel mit und dann wieder eins ohne Fans im Stadion sehen werden, kann das ordentlich Einfluss auf den Heimvorteil haben.
Also anhand der Ergebnisse muss man klar sagen, dass der Einfluss der Zuschauer systematisch überschätzt wird. Das heißt, die Zuschauer haben den geringsten Einfluss, wenn überhaupt einen Einfluss, auf den Ausgang eines Fußballspiels.
Das werden die Fans nicht so gerne hören. Heute Abend im Podcast zum Update am 18. September 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Wichtiges Thema diese Woche. In NRW sind mehrere rechtsextreme Chatgruppen aufgedeckt worden, wo sich 29 Polizistinnen und Polizisten gegenseitig Nachrichten geschickt oder diese zumindest mitgelesen haben sollen. Darunter waren zum Beispiel Bilder von Adolf Hitler, fiktive Darstellungen von Flüchtlingen in einer Gaskammer oder Darstellungen von schwarzen Menschen, die erschossen werden. Seitdem das raus ist, wird wieder gestritten. Gibt es ein strukturelles Rassismusproblem bei der Polizei? Und brauchen wir eine Studie, die das Ganze am besten bundesweit untersucht. Innenminister Horst Seehofer ist dagegen, hat er gegenüber der SZ nochmal bekräftigt. Und einige SPD-regierte Bundesländer haben gesagt, jo, notfalls machen wir dann halt eben eine eigene Studie dazu. Wir sprechen drüber mit Raphael Beer, Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei in Hamburg. Hallo Herr Beer.
Guten Tag.
Was halten Sie von einer bundesweiten Studie, die Rechtsextremismus oder Rassismus in der Polizei untersuchen würde? Würde die dem Problem wirklich auf den Grund gehen können?
Na, ich fürchte, mittlerweile liegt so viel Ballast auf dieser Studie, die nicht stattfinden soll, dass im Ergebnis wenig Neues herauskommt. Da sind ja ganz viele Akteure beteiligt, auch solche, die zum Beispiel Fragen verhindern können. Und ich glaube, es ist schon so viel über diese Studie spekuliert worden, dass jetzt dieser Erhellungswunsch gar nicht in Erfüllung gehen kann, zumal die bundesweite Studie kann ja nicht von Herrn Seehofer bestimmt werden. Er hat ja die Hoheit nur über die Bundespolizei und das Bundeskriminalamt. Er kann das gar nicht anweisen. Also es bedarf noch großer Abstimmung. Ich halte im Gegenteil mittlerweile mehr von einzelnen Länderstudien, die auf ihre Region und auf ihre Bedürfnisse und auf ihre Umstände stärker Einfluss nehmen können.
Aber ist es nicht so, also die Polizei in Deutschland ist sehr anerkannt, sehr beliebt auch in der Bevölkerung. Wäre es nicht toll, durch eine Studie zu belegen, dass wirklich die allermeisten Beamtinnen und Beamten ordentlich arbeiten und eben kein Rassismus, strukturelles Rassismusproblem da ist, wenn dem so wäre?
Nein, das würde nie rauskommen können. Dann müssten Sie nämlich tatsächlich alle 275.000 Polizeibeamtinnen und Beamten befragen. Das können ja immer nur kleine Umfragewerte sein. Die mögen dann statistisch wertvoll sein und die mögen repräsentativ sein. Aber an solche Fragen, dass man nicht rassistisch ist, werden Sie nie rankommen, weil wir den Leuten ja nicht in den Kopf hineinschauen können oder ins Herz. Das heißt, man muss andere Fragen stellen. Zum Beispiel, welche Handlungsstrategien sind für dich erfolgreich? Wann bist du zufrieden mit deiner Arbeit? Wie schätzt du dein Umfeld ein? Wie sieht's aus mit dem, fühlst du dich wertgeschätzt von der Organisation? Und solche Fragen müssten gestellt gestellt werden. Und die kriegt man mit so einer gezielten Frage nach Rassismus eigentlich gar nicht an die Oberfläche befördert.
Einige sagen auch, wir müssen schon bei der Einstellung von jungen Polizistinnen und Polizisten genauer hingucken. Wie kann das funktionieren?
Naja, die psychologischen Einstellungstests sind schon einigermaßen fein getuned. Da könnte man natürlich noch ein bisschen was dran verändern. Allerdings ist es auch sehr abhängig von der Qualität solcher Tests, ob sie beispielsweise sich in Widersprüche verstricken lassen. Ich meine, was jetzt schon ermittelt werden kann, sind die ganz manifesten Äußerungen. Wenn jemand zum Beispiel Tattoos trägt, die gegen Gesetze verstoßen und anderes. Ansonsten kann man sich ja in Prüfungen relativ gut verstellen. Ich glaube nicht, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist, diese Tests noch schärfer zu machen, weil dann auch andere Charaktereigenschaften mitgetestet werden. Wenn wir alle nicht nehmen wollen, die ein bisschen autoritär sind oder die möglicherweise andere etwas abweichende Ideale haben, dann hat die Polizei bald keinen Nachwuchs mehr.
Was schlagen Sie denn sonst noch vor, um diesem Problem zu begegnen? Wissen Sie, was mich zum Beispiel stutzig gemacht hat, ist, dass eben Kolleginnen und Kollegen sich nicht geäußert haben oder nicht verraten haben, was da im Hintergrund in solchen Chatgruppen abgeht. Ich frage mich auch selber, ob ich jetzt Kolleginnen und Kollegen verpfeifen würde. Aber wie kann man das vielleicht begünstigen, dass der eine oder andere sich dann doch meldet bei seinem Vorgesetzten?
Ja, ich glaube, da gibt es nur ein probates Mittel. Öffentlichkeit herstellen, Öffentlichkeit herstellen, Öffentlichkeit herstellen. Tatsächlich eine Kultur zu schaffen, in der sich Menschen wagen, mit dem auch sich zu präsentieren, was in ihnen vorgeht. Und dann darüber offen diskutieren. Und dann kann man auch Wertentscheidungen treffen. Dann kann man auch sagen, ich kann das nicht mehr hören, ich mag das nicht, ich will nicht mit dir arbeiten und so weiter. Das sind Dinge, die können nicht bürokratisch angeordnet werden. Aber wenn eine Kommunikation möglich ist, wo stehen wir eigentlich? Was sind wirklich unsere Ziele? Wofür stehen wir denn ein? Wofür haben wir unseren Eid geleistet? Dann kann man möglicherweise das an die Oberfläche holen, was jetzt noch im Verborgenen so rummacht. Damit wird zunächst mal nichts besser. Die andere Ebene ist tatsächlich diejenigen zu stärken und zu ermuntern, etwas zu sagen, die sich bis jetzt noch nicht wagen, weil sie sich sonst aus dem Solidaritätsbereich rauskippen würden. Das ist ja Wesen dieser Cop-Culture, dieser enge Zusammenhalt, der aber auch an Bedingungen geknüpft ist. Zum Beispiel ein solcher Spruch heißt, in Hamburg vom Wagen geht nichts runter. Also was im Streifenwagen besprochen wird, bleibt unter uns. Da gäbe es Hinweissysteme, anonyme Hinweissysteme, an die sich Polizistinnen und Polizisten wenden können, wenn sie mit ihrem Gewissen in Konflikt kommen.
Gibt es die nicht? Gibt es sie gar nicht?
Es gibt sie jetzt in Spurenelementen. Einzelne Bundesländer, in Hessen weiß ich, wird etwas eingerichtet beim Landespolizeipräsidium. Die Situation in Nordrhein-Westfalen kenne ich ehrlich gesagt nicht tagesaktuell. Da weiß ich gar nicht, was im Moment gemacht wird. Es müssten auf jeden Fall Systeme sein, die auch garantieren, dass der oder diejenige nicht irgendwann doch mit seinem Namen oder mit der Dienststellennummer, mit seiner Dienstausweisnummer auftaucht. Da ist bestimmt noch Luft nach oben. Wenn es sie gibt, dann sind sie nicht so bekannt, dass es mich zum Beispiel schon erreicht hätte.
Raphael Beer, Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei in Hamburg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Ig-Nobelpreis ist sowas wie der echte Nobelpreis, nur umgekehrt. Hier werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geehrt, die mit ihrer Forschung, ich zitiere mal kurz, Menschen zuerst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen. Gestern Nacht wurde er wieder verliehen, der Ig-Nobelpreis, bereits zum 30. Mal. Und unter den Preisträgern war diesmal ein Trio aus den Niederlanden, das an einem besonders radiotauglichen Forschungsthema gearbeitet hat, der Misophonie. Unser Reporter Martin Krinner hat sich die Show angeschaut.
Normalerweise ist die Preisverleihung eine große Angelegenheit mit mehr als 1000 Gästen. Der Host des Abends, Mark Abrahams, begrüßt sein Publikum im Sanders Theater auf dem Gelände der Universität in Harvard. Die Preisträger reisen im besten Falle persönlich an und das Publikum erweist ihnen Respekt mit Beifall, klar, vor allem aber mit Hunderten von Papierfliegern, die sie auf Kommando auf die Bühne werfen.
3, 2, 1, go!
Diesmal war das Ganze natürlich etwas anders. Die Preisverleihung fand online statt. So ganz ernst nahmen sich die Geehrten aber trotzdem nicht. Und Mark Abrahams vergab den Ig Nobelpreis für Medizin an diese drei hier.
Nienke Wulink, Damien Denis und Arnold van Loon for diagnosing a long unrecognized medical condition. Misophonia.
Nienke Wulnig, Damian Denis und Arnoud van Loon wurden ausgezeichnet, weil sie im Jahr 2013 an der Uniklinik in Amsterdam als erste eine neue psychische Störung beschrieben haben, die Misophonie. Und was das genau ist, das haben die drei gleich selber erklärt.
We all recognize these annoying sounds of people hearing humans smacking and slurping. But some of us, they develop a severe psychiatric disorder. It's called misophonia. In misophonia, patients are obsessed with human sounds and they develop aggressive emotions and finally get socially isolated because of avoidance.
Ganz am Anfang beobachtete das Team gerade mal drei Fälle von Leuten, die Probleme mit Essgeräuschen hatten. Und sie stellten dabei fest, es gab keine psychische Störung, in der vergleichbare Symptome beschrieben wurden. Als ich dann aber in einem niederländischen Forum im Netz herumsprach, dass die drei daran forschten, kontaktierten um die 50 weitere Leute die Klinik, weil sie genau die gleichen Probleme hatten. Damit hatten die drei ihre erste Untersuchungsgruppe zusammen. Und sie fanden heraus, für 81% der Betroffenen waren Schmatzen und andere Essensgeräusche der Trigger. 64% störte es, wenn Menschen in ihrer Nähe atmeten oder andere Nasengeräusche machten. Und 59% empfanden das Tippen auf Computertastaturen oder das Klicken eines Stiftes als extrem nervig. Wichtig war aber, all diese Geräusche wurden von Menschen verursacht. Oder besser von anderen Menschen, denn wenn die Patienten sich selber hörten, dann passierte nichts. Und andere Geräusche, die allgemein als nervig gelten, also sowas hier oder sowas oder auch reine Lautstärke, ließen die Patienten ebenfalls kalt. So, das war jetzt der eher lustige Teil an der Studie. Jetzt kommt allerdings noch der eher nachdenkliche, denn mit Misophonie ist ja nicht zu spaßen.
It sounds funny, but it's severe. Patients become depressed, lose their jobs and relations.
Betroffene mit der Diagnose Misophonie leiden nämlich tatsächlich unter ernsthaften Beschwerden. Und wie sich das anfühlt, das weiß Frank Hübner.
Furchtbar. Ganz, ganz furchtbar.
Er hat mehrere Jahre an Misophonie gelitten.
Man ist in sich gekehrt, man hasst denjenigen, der einem gegenüber sitzt. Man hat die schrecklichsten Gedanken. Ja, die können schon sehr unschön sein, diese Gedanken, die man demjenigen in diesem Moment gegenüber hat.
Was die Laudatorin der Preisverleihung gestern Nacht, die tatsächliche Chemie-Nobelpreisträgerin Frances Arnold, deswegen besonders interessiert hat, war die Frage: Gibt es denn eine wirksame Behandlung?
I need to know, is there a cure?
Yes, we have a cure.
Die Heilungsmethode des niederländischen Ärzteteams ist jetzt allerdings wieder eher was zum Lachen. Denn sie empfehlen, man muss die Geräusche einfach umdeuten. Schmatzen zum Beispiel hört sich ja so ähnlich an, wie wenn jemand durch den Matsch läuft. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass da einfach jemand durch den Matsch läuft, dann ist das alles gar nicht mehr so schlimm.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In unseren Reisepässen, wenn wir denn welche haben. Da stehen so einige Daten drin, ne? Unser Name, unser Geburtstag, wie groß wir sind, die Augenfarbe, glaube ich auch, unser Wohnort steht auch da drin. Zusätzlich natürlich auch noch, wo wir schon auf Reisen waren und unter Umständen ist auch unser Fingerabdruck hinterlegt, digital. Ein Teil dieser Daten haben Hacker von den Servern der argentinischen Einreisebehörde geklaut und vor kurzem einen Teil davon ins Netz gestellt. 12.000 Deutsche seien von dem Klau betroffen, heißt es. Was können Kriminelle mit solchen Daten überhaupt anstellen? Theresa Nehm hat sich heute damit beschäftigt. Theresa, warum haben die Hacker die Daten erstmal ins Netz gestellt?
Also so wie es aussieht, weil die Einreisebehörde kein Lösegeld für die Daten bezahlt hat. Also der Hackerangriff, der soll bereits am 27. August passiert sein. Das soll dem argentinischen Innenministerium auch aufgefallen sein, woraufhin sie dann die Systeme erstmal runtergefahren haben, um einen größeren Cyberangriff zu verhindern. Und kurz darauf soll es eine Nachricht von den Hackern gegeben haben, wo drin stand, ja, die Daten seien jetzt verschlüsselt worden und man fordere im Austausch Geld von der Behörde.
Wie viel wollten die haben?
Also argentinischen Medien zufolge hätten die Hacker gerne 4 Millionen Dollar gehabt. Das Geld wurde nicht gezahlt und Ergebnis war dann eben, dass am 10. September eine 2 Gigabyte große Datei ins Netz geladen wurde und ein Link dazu wurde von den Hackern auf einem Blog ins Darknet geladen. Ja, und diese Daten sind eben Name, Geburtstag und Passnummer von einigen Reisenden, die zwischen Ende Februar und April dieses Jahres nach Argentinien ein- oder ausgereist sind. Und bislang seien die Daten aber nur im Darknet verfügbar.
So, jetzt zucken so meine Schultern nach oben und ich sage, jo, da hat jemand meinen Namen und meine Reisepassnummer. Was kann denn passieren, wenn ein Krimineller diese Daten missbrauchen will?
Also es gibt ja einen Schwarzmarkt für personenbezogene Daten und dahin könnten die Daten auch verkauft worden sein. Das weiß man aber nicht genau. Es geht aber noch schlimmer, sagt Stefan Brink. Er ist Landesdatenschutzbeauftragter von Baden-Württemberg.
Schwieriger und noch gefährlicher ist in dem konkreten Zusammenhang allerdings der sogenannte Identitätsdiebstahl. Also das Vortäuschen einer fremden Identität mit der Hilfe von Passdaten, die man erbeutet hat. Da kann man zum Beispiel gegenüber von Banken oder von Händlern, insbesondere beim Einkauf im Internet, vortäuschen, eine andere Person zu sein und diese dann rechtlich verpflichten. Das geht hin bis zur Eröffnung von Online-Bankkonten zum Beispiel. Dadurch entstehen wirklich große Schäden und die Betroffenen bekommen es dann häufig mit dem Gerichtsvollzieher oder mit Inkassobüros zu tun.
Ja, weil nicht bezahlte Rechnungen eben auf dich zurückzuführen sind und dann ist es die Herausforderung zu beweisen, dass man nicht selbst die Bestellungen gemacht hat, wenn doch alle Daten eigentlich auf dich hinweisen.
Wie kann ich mich davor schützen, dass eben genau sowas nicht passiert?
Also Datenschützer waren ja sowieso schon immer davor, viele personenbezogene Daten bitte nicht ins Netz zu stellen, auch bei Bestellung nicht zu viele Daten anzugeben, damit eben so ein Identitätsdiebstahl nicht passieren kann. Bei diesem besonderen Fall in Argentinien konnten die Betroffenen ja wirklich nichts machen und da hilft es nur, achtsam zu sein, sagt Stefan Brink.
Nachdem die Daten gehackt wurden, hilft eigentlich nur noch erhöhte Wachsamkeit, also insbesondere die eigenen Konten im Blick behalten, immer wieder prüfen und schauen, sind da möglicherweise Lastschriften betrügerisch eingereicht worden. Man sollte prüfen, ob es Warensendungen gibt, die man gar nicht veranlasst hat. Und ja, muss einfach dann sehr, sehr wachsam sein, damit der Schaden sich in Grenzen hält.
Aber sag mal, wissen die Betroffenen überhaupt, dass ihre Passdaten im Netz stehen?
Ja, tatsächlich nur wenige wissen es, aber auch nur, weil der Bayerische Rundfunk dazu recherchiert hat und Betroffene kontaktiert hat, die dann wirklich zum ersten Mal davon gehört haben. Also die Bundesregierung selbst sagt, dass sie zwar über den Datenleak informiert sei, sie wisse aber nicht, wer davon betroffen ist. Also von Behördenseite wurde dann niemand informiert, was für Stefan Brink bedenklich ist.
Natürlich kann man sich auf den Rechtsstandpunkt stellen als deutsche Behörde. Das ist ja nicht unser Hack, das ist nicht unser Datenverlust, der ist ja im Ausland passiert. Aber ich glaube, das greift zu kurz. Hier sollten sich alle, also insbesondere auch das Auswärtige Amt, darum bemühen, dass solche Informationen weitergereicht werden und die Betroffenen so schnell wie möglich informiert werden.
Ja, damit sie eben achtsam sein können. Und ich meine, bei 12.000 Personen betrifft es ja nicht gerade wenige Menschen in Deutschland.
Ist das jetzt eine Ausnahme oder muss ich davon ausgehen, dass meine Daten bei Einwanderungsbehörden, vielleicht auch beim Zoll, nicht sicher sind?
Also Stefan Brink, der Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, sagt, dass Daten in deutschen Behörden relativ sicher seien. Natürlich gibt es da auch immer mal wieder einen Hack, aber der Datenschutz ist im Vergleich zu anderen Ländern wirklich hoch. Was mit unseren Passdaten im Ausland passiert, darüber haben wir leider keine Kontrolle, wie lange und sicher die gespeichert werden. Und gerade solche internationalen Einreisedaten werden sehr lange gespeichert, sagt Stefan Brink, was natürlich die Anfälligkeit für einen Hackangriff erhöht. Und da streiten sich Datenschützer mit den internationalen Sicherheitsbehörden, dass die Daten schneller gelöscht werden sollen, aber bisher ohne Erfolg für die Datenschützer.
Also alles, was wir machen können, ist dann eben gar nicht mehr reisen. Aber das ist ja
im
auch
schlimmsten
keine Lösung.
Fall.
Falls ihr also zwischen Ende Februar und April in Argentinien wart, dann kontrolliert eure Konten, schaut nach Auffälligkeiten, denn vielleicht wurde eure Identität geklaut. Infos waren das von unserer Reporterin Theresa Nehm.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mehr als eine Woche ist es jetzt her, dass das Flüchtlings- und Migrantenlager Moria auf Lesbos abgebrannt ist. Und seitdem ist kontrovers diskutiert worden, wie Deutschland, wie die Europäische Union den obdachlos gewordenen Menschen dort helfen soll. Auch heute haben sich Bundestag und Bundesrat mit dem Thema befasst. Auf Lesbos wächst parallel dazu ein neues Lager, in das immer mehr Flüchtlinge einziehen. Klaus Janssen aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Wie viele sind es denn mittlerweile im neuen Lager?
Ja, es sind mittlerweile Tausende, die in dieses provisorische Zeltlager Kara Tepe auf Lesbos gegangen sind. 5.000 bis 7.000 sind es mittlerweile da, also ungefähr die Hälfte der Leute, hieß es am Nachmittag, die Zahlen schwanken noch. Und der griechische Bürgerschutzminister, der will, dass möglichst schnell noch ein paar Tausend dazukommen. Das Staatsfernsehen in Griechenland, das berichtet, dass Hunderte vom Eingang stehen, um reinzukommen. Da werden auch Corona-Tests gemacht, damit die Infizierten dann auch schnell isoliert werden können. Sind bisher so um die 170 Menschen positiv getestet worden. Und laut UNO-Flüchtlingshilfswerk ist die Aktion bis jetzt auch ohne Gewalt abgelaufen. Also die Menschen werden also offenbar nicht gezwungen, in dieses Lager reinzugehen.
Was ja erstaunlich ist, weil es ja tagelang Proteste gab gegen das neue Camp, weil die Menschen wollten ja eher weg von der Insel.
Ja, die wollen immer noch weg von der Insel. Also viele befürchten auch, dass die in diesem Lager irgendwie eingesperrt werden. Aber die Polizei vor Ort, die hat offenbar tagelang auf die eingeredet, also dass das Lager der einzige Weg runter ist von der Insel. Da steht auch dasselbe auf Flugblättern, die da verteilt wurden. Nur über das Camp gibt es halt ein Asylverfahren, heißt es da. Einige Tausend haben darauf reagiert, aber es gibt immer noch Tausende, die sich bis jetzt weigern. Etwa 1.500 sollen sich auch auf Lesbos versteckt haben. Irgendwo in den Hügeln, heißt es von der Polizei. Von vielen sind die Asylanträge auch schon abgelehnt worden von diesen Leuten. Und ja, die wollen wohl trotzdem irgendwie es schaffen, aufs griechische Festland zu kommen. Und da glaubt die Polizei, dass das in den nächsten Tagen noch ziemlich heftig werden kann. Also zumindest hat die schon deutlich Verstärkung nach Lesbos gebracht.
Wie geht es den Menschen in diesem neuen Camp? Sind die gut versorgt?
Ja, so einige humanitäre Organisationen sagen, dass es keine ausreichende Gesundheitsvorsorge gebe in dem Camp. Die griechische Regierung, die sagt, das stimmt nicht. Es ist gerade nicht wirklich leicht, also solche Sachen zu überprüfen, weil viele Journalisten auf Lesbos nicht frei arbeiten können. Der Deutsche Journalistenverband, der hat schon protestiert, Reporter ohne Grenzen auch. Die sprechen von Polizeischikanen und teils auch Gewalt gegen Reporter. Also kann ich gerade nur davon ausgehen, dass nach wie vor so einiges schiefläuft auf Lesbos, wenn Journalisten nicht frei berichten können. Humanitäre Helfer, die berichten zum Beispiel, dass die Zelte schon jetzt heillos überfüllt sind. Die hygienischen Bedingungen, die könnten schon bald schlechter aussehen als im Lager Moria.
Heute hier bei uns in Deutschland haben Bundesrat und Bundestag auch noch mal darüber beraten, ob zusätzliche Migrantenflüchtlinge aufgenommen werden sollen in Deutschland. Ne?
Ja, und da lautet das Fazit erstmal nein. Also die Länder Thüringen und Berlin, die wollten durchsetzen, dass sie Menschen aufnehmen dürfen, auch ohne dass der Bund zustimmt. Der sollte nur informiert werden, wenn Länder sowas vorhaben. Der Antrag ist aber im Bundesrat nicht durchgekommen. Und nach wie vor hat der Bund halt das Sagen beim Thema Flüchtlingspolitik, auch wenn halt Dutzende Städte und Kommunen in Deutschland sich dazu bereit erklärt haben, zusätzliche Flüchtlinge aufzunehmen.
Und im Bundestag sind die Grünen ja mit einer Maximalforderung reingegangen.
Ja, die Grünen haben vorgeschlagen, alle Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen. Da gab es im Bundestag keine Mehrheit dafür. Die Union, die hat dazu gesagt, am besten werde den Menschen halt vor Ort geholfen, also in Griechenland. Und die Grünen, die wollten ja eine grenzenlose Zuwanderung. Das sei jetzt nicht die Lösung. Und die SPD, die meinte, so viele aufzunehmen, das sei einfach nicht realisierbar. Das wäre ja auch keine europäische Lösung. Also da hat sich überhaupt nichts getan in Richtung mehr Flüchtlinge aufnehmen heute. Die Berliner Innenverwaltung, die sagt, schade, dann hätten die Bundesländer halt mehr Verantwortung bekommen. Ist vom Bund aber nicht gewollt. Der argumentiert halt, so würden Asylsuchende in Deutschland halt ungleich behandelt.
Tausende Flüchtlinge sind mittlerweile im Übergangscamp auf Lesbos. Die Behörden vor Ort wollen Journalisten aber längst nicht alles zeigen. Was natürlich auch Fragen aufwirft. Und Bundesrat, Bundestag waren heute dagegen, weitere Flüchtlinge aufzunehmen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich habe meine Ergebnisvorhersage im Tippspiel heute Morgen schon abgegeben. Heute Abend geht sie los, die Fußball-Bundesliga. Gleich schon ab 20.30 Uhr, da spielt der deutsche Meister, der FC Bayern München, gegen den FC Schalke 04. Das Spiel ist schon jetzt eine Ausnahme dieses Spieltags, denn es wird ohne Zuschauer stattfinden. Der Rest am Wochenende hat Genehmigungen bekommen, aber in München ist das Infektionsgeschehen derzeit zu hoch. Die Situation, dass einige Teams mit Zuschauern spielen und einige eventuell irgendwann wieder ohne, hatte auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet vor einiger Zeit als Wettbewerbsverzerrung bezeichnet, weil für einige in dem Fall der Heimvorteil wegfällt. Aber kann man überhaupt sagen, wie der aussieht, dieser Mythos-Heimvorteil? Den schauen wir uns genauer an. Deutschlandfunk Nova-Reporter Nick Potthoff erstmal. Gibt es diesen Heimvorteil wirklich?
Also ja, den gibt es. Das kann man mit den Daten schon mal klar belegen. Also zu Beginn der Bundesliga, das war noch in den 60er Jahren, da war der Anteil der Heimsieger auch noch sehr hoch. Der lag da so bei 55 oder 60%. Und Daniel Memmert von der Deutschen Sporthochschule Köln, der zu dem Thema Heimvorteil tatsächlich forscht, der betont aber das Ausmaß vom Heimvorteil. Das hat sich verändert.
Wir sind jetzt in den letzten 10 Jahren sind wir deutlich unter 50%. Wir sind jetzt bei 45% im Mittel. Und da sieht man, es gibt den Heimvorteil, aber er hat stark abgenommen.
Also 45% Siege, klar, das ist jetzt weniger als die Hälfte, aber es gibt ja noch Unentschieden und Auswärtssiege. Also 45%, das ist dann der klare Topwert. Das heißt, noch gibt es den Heimvorteil, er wird aber auf Profiebene scheinbar immer kleiner.
Weiß man, warum er kleiner wird?
Also die Wissenschaft ist sich da auch noch nicht so sicher. Ein Punkt könnte sein, dass die Anreisen früher komplizierter oder länger waren. Ich meine, das geht heute wirklich wesentlich schneller. Und man kann natürlich auch damit argumentieren, inzwischen gibt es einheitliche Bälle, mehr Regeln, wie die jeweiligen Fußballplätze aufbereitet zu sein haben. Das könnte alles dazu beitragen, aber das sind jetzt alles eher Vermutungen.
Wie war das denn jetzt die vergangene Saison, als plötzlich keine Fans mehr im Stadion waren? Wie war es da mit dem Heimvorteil? Gibt es da schon Daten?
Also tatsächlich ist da die Bilanz echt anders gewesen, wenn man sich die Spiele der ersten Fußball-Bundesliga anschaut. Da gab es plötzlich mehr Auswärtssiege als Heimsiege. Aber die Forschenden um Daniel Memmer, die sehen daran jetzt keinen Beweis, dass Fans für den Heimvorteil echt entscheidend sind. Weil die Geisterspiele in der Bundesliga, das waren insgesamt nur 81 Spiele. Also daraus kann man noch keine endgültige Tendenz ableiten. Dafür braucht man eine wesentlich größere Datenbasis. Da beim Fußball oft auch viel Glück dabei ist, ob jetzt ein Spiel 1-0 oder 1-1 ausgeht, sagt Daniel Memmer, dass es mehr Sinn macht, sich statt der Siege die Anzahl an Toren anzuschauen, wenn man über das Thema Heimvorteil spricht. Und da sei die Bilanz, gerade wenn man dann erste Bundesliga und zweite Bundesliga zusammen anschaut, eben gar nicht so unterschiedlich gewesen wie vorher.
Für viele Fans ist es ja elementar, ihr Team zu unterstützen im Stadion, das Team zu pushen. Ist das ein großer Faktor, der den Heimvorteil ausmacht?
Also das werden die Fans jetzt vielleicht nicht gern hören, aber zumindest laut Daniel Memmert ist es nicht so.
Also anhand der Ergebnisse von Kollegen von mir und auch unseren eigenen muss man klar sagen, dass der Einfluss der Zuschauer systematisch überschätzt wird. Das heißt, die Zuschauer haben den geringsten Einfluss, wenn überhaupt einen Einfluss, auf den Ausgang eines Fußballspiels.
Aha, welche Faktoren sind dann sonst verantwortlich?
Also da sieht er vor allem zwei Faktoren. Und am Ende des Tages, um jetzt die Fans so ein bisschen zu erleichtern, spielen sie bei beiden dann doch irgendwie mit rein. Also zum einen geht es um die Vertrautheit.
Das ist auf der einen Seite, dass man sich einfach zu Hause fühlt, dass man alles kennt, so dieses Gefühl, nach Hause zu kommen, in der Sicherheit zu sein. Unser Heim scheint irgendetwas zu sein, was uns Stabilität, Sicherheit, Vertrauen gibt. So ist es übrigens wissenschaftlich sehr, sehr schwer nur nachweisbar.
Aber das heißt, es spielt ja schon eine Rolle, aber wie genau ist schwer zu sagen. Und auch die eigenen Fans, die bekannten Lieder singen, die Kulisse vor Ort, das gehört ja zu so einer Vertrautheit eventuell auch mit dazu.
Vertrautheit, das ist jetzt eher so ein softer Faktor, sage ich mal. Gibt es einen deutlicheren?
Also zumindest einen, den man wirklich klar bemessen kann. Der betrifft aber weniger die Möglichkeit, dass Fans jetzt das eigene Team motivieren, sondern dass sie eine ganz bestimmte Person beeinflussen.
Ich habe dann auch Experimente dazu gemacht und können ganz klar zeigen, dass die Schiedsrichter von Geräuschen, von Zuschauergeräuschen systematisch beeinflussen lässt. Das heißt, Schiedsrichter geben eher eine gelbe Karte, wenn die Geräuschkulisse laut ist, wenn die Fans diese gelbe Karte mehr oder weniger fordern, als wenn keine Geräuschkulisse da ist. Das konnten wir in Experimenten klar zeigen. Somit scheint dieser Heimvorteil möglicherweise einen Moderator zu haben und das ist der Schiedsrichter.
Also den Schiedsrichter beeinflussen. Das ist das, was die Fans wohl da am besten leisten können, auch wenn man es nicht gerne hört. Über ein Spiel können so viele kleine 50-50 Entscheidungen eher mal zugunsten des Heimteams entschieden werden. Das heißt, der Einfluss der Fans, der wird laut Forschern zwar überschätzt, kann aber schon eine Rolle spielen.
In den kommenden Wochen, wenn dann mal ein Spiel mit und ohne Zuschauer stattfindet in der ersten Bundesliga, die heute losgeht im Fußball. Dankeschön, Nick Potthoff.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was hätte das für ein perfektes Wochenende werden können für die Münchner, oder? Bei schönstem Spätsommerwetter, heute Abend erst ab ins Stadion zum Bundesliga-Auftakt Bayern gegen Schalke und dann schön ausschlafen, um morgen mit voller Energie in die 187. Wiesn zu starten. Aber leider dürfen erstens keine Zuschauer ins Stadion und zweitens ein Oktoberfest gibt es in diesem Jahr nicht. Das ist traurig, das ist aber zu verschmerzen für die Oktoberfest-Fans. Ganz anders ist das bei den Schaustellerinnen und Schaustellern, die durch die Wiesen ihre Haupteinnahmequelle und damit vielleicht ihre ganze Existenz verlieren. Kevin Kratsch ist selbst Schausteller in einem Familienbetrieb und Vizepräsident des Deutschen Schaustellerbundes. Eigentlich würde er die nächsten Wochen auf der Wiesen Crepe und Mini-Pfannkuchen und anderes Essen verkaufen, aber das geht jetzt halt eben nicht. Hallo Kevin.
Hallo, lieber Ralf, ich grüße dich.
Kein Oktoberfest, was bedeutet das für dich?
Ja, kein Oktoberfest bedeutet erstmal für mich als Mensch eigentlich eine Dramatik, weil es uns nochmal vor Augen führt, dass wir seit März und seit letzten Jahr Dezember sogar gar kein Volksfest genießen können, gar keine Geselligkeit, keine Events in dieser Form. Und als Schausteller natürlich ganz dramatisch, weil auch hier wieder gezeigt wird, ein selber, unser Beruf steht still, unsere Unternehmen stehen still und gerade das Oktoberfest, unser Flaggschiff, aber auch nächste Woche wäre die Basen in Stuttgart losgegangen, gleich groß, auch toll, genau das Gleiche, zeigt uns einfach, wir sind stillgelegt, wir haben eigentlich quasi ein Berufsverbot und unsere, ich schaue hier gerade auf unser Betriebsgrundstück, ich sitze zu Hause im Haus, habe ich noch nie zu dieser Zeit, das ist alles vollgestellt, unsere ganzen Materialien stehen hier sauber geputzt und man denkt sich, eigentlich läuft hier was falsch im Film. Noch nie haben unter also Sonnenuntergang und schönem Wetter unsere Sachen hier so eingelagert gestanden. Das kennen wir eigentlich nur bei Schnee und Winter im Januar und Februar. Und irgendwie ist das eine sehr bedrückende Situation.
Schnee und Winter, du sprichst es ein. Nächster großer Termin, der ist ja dann im Winter, sind die Weihnachtsmärkte. Hast du Hoffnung, wenigstens da Geld verdienen zu können?
Also die Signale sind derzeit ja sehr gut. Immer mehr Städte sagen, sie planen den Weihnachtsmarkt weiter. Bei der letzten Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin wurde der Weihnachtsmarkt ja explizit nicht als Großveranstaltung gewertet, was er ja auch nicht ist. Das ist ein besonderer Markt. Und auch dort wurde ja das Signal gegeben, erstmal planen wir die Weihnachtsmärkte weiter. Es geht, glaube ich, gar nicht mehr so sehr um das Ob, es geht um das Wie. Da sind wir gerade auch als Verbände und als Verbandsvertreter in Gesprächen irgendwie zu schauen. Und das ist übrigens auch die letzte Hoffnung, denn ich kann sagen, die finanziellen Hilfen des Staates haben überhaupt nicht gegriffen. Und wenn der Weihnachtsmarkt jetzt auch noch fällt, dann ist wirklich 1200-jährige Tradition wirklich kurz vor dem Aus, weil sehr viele Schausteller leben gerade von ihrer Altersvorsorge, Rücklagen oder sogar von Verschuldung. Und der Weihnachtsmarkt, auch wenn wir wissen, dass das natürlich kein Weihnachtsmarkt wird wie immer und wir natürlich auch nichts mehr reproduzieren können an Umsätzen. Also Spaß kann man nicht auf Halde produzieren. Wir leben immer von dem Momentum, von der Momentveranstaltung. Aber das ist so das letzte Signal und den brauchen wir unbedingt. Aber im Übrigen nicht nur ich habe Kontakt mit vielen Einzelhändlern, auch Einzelhandelsvertreter, die sagen, die Innenstädte brauchen den Weihnachtsmarkt. Aber uns erreichen auch sehr viele Menschen, die sagen, bitte, kommt wieder raus. Ja. Auch die Kirche, Bischof sagt, wir brauchen Weihnachtsmarkt, wir dürfen das nicht sterben lassen.
Dann lass uns doch mal ein bisschen überlegen, was sind da die Ideen? Also es ist ja so, dass die Pandemie schon so ein bisschen Flexibilität in den Städten gebracht hat. Viele Restaurants sind nach draußen ausgewichen, haben Parkplätze bekommen, an denen sie dann sozusagen die Tische und die Stühle aufbauen konnten. Könnten wir uns vorstellen, dass ein Weihnachtsmarkt dann vielleicht einfach viel, viel größer wird, ein paar Straßen noch mit dazugenommen werden, damit die Buden weiter verteilt werden, damit wir alle mehr Platz haben?
Also wir sind der Gastronomie sehr dankbar, weil sie haben nämlich im Sommer uns auch gezeigt, wie es gehen kann. Die Außengastronomie hat sehr wohl bewiesen, dass das total toll ist und geht, Leute dort sitzen zu lassen, aber dass es auch funktioniert, sie zu registrieren, dass das sogar mit Alkohol möglich ist, mit dem Verzehr vom Alkohol. Mhm. Und darauf münzen wir jetzt auch ein bisschen. Der Weihnachtsmarkt ist eine innenstädtische Veranstaltung. Natürlich wissen wir, es kann jetzt nicht zentralisiert auf einem Platz sein. Wir müssen es vermeiden, dass wir ganz dichte, enge Straßen haben. Deswegen auch unser Vorschlag und unser Wunsch, soweit das möglich ist, in den Städten geht in die Breite, in die Länge. Wir haben da überhaupt kein Problem damit, dass zwischen unseren Hütten 5-6 Meter vielleicht Platz ist oder auch nur 3 oder 4 Meter, je nachdem, wie die Gegebenheiten sind. Auch der Glühweinstand gehört zum Weihnachtsmarkt. Auch hier ist es möglich, wenn die Gegebenheiten dort vorhanden sind, dass dieser Glühweinstand mit Stehtische für Abstände sorgen kann, dass wir registrieren können. Wenn man bitte auch dazu bedenken, der Weihnachtsmarkt ist nicht das Oktoberfest, also oder eine Großveranstaltung wie Wasen, wo ein ganz anderes Konzept gefahren ist. Der Weihnachtsmarkt ist etwas ganz Gemütliches, Traditionelles in der Regel, wo man um 18 Uhr mit seinen Arbeitskollegen kommt, um auf 2 Glühwein zu kommen und um 21 Uhr meistens auch schon wieder geht. Sonst ist man in die städtische Gastronomie danach gegangen. Also auch da dem Vorwurf einmal kurz zu widersprechen, auch da hier, wir haben Angst vor Alkohol, die große Party. Nein, der Weihnachtsmarkt ist keine Party, ist ein Markt tatsächlicherweise und der sollte möglich sein, so wie wir das ja in der Innenstadt auch erlebt. Die Innenstädte sind ja auch teilweise gefüllt und es funktioniert und uns, und ich kann da dann auch den Unterschied nicht entdecken, wo der Unterschied eigentlich besteht, wenn ich mir den Döner aus den stationären Dönerladen geben lasse oder einen Crepe aus einer Holzhütte. Die Gegebenheiten sind die gleichen.
Der Lachs nicht zu vergessen. Wie heißt der? Der
Flammlachs.
Der Flammlachs. Oh Gott, ich freue mich auf Flammlachs. Morgen würde normalerweise das Oktoberfest starten. Das gibt es aber nicht dieses Jahr. Es gibt aber noch Hoffnung auf Weihnachtsmärkte. Kevin Kratzsch war das, Vizepräsident des Deutschen Schaustellerbundes.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.